wahrscheinlich den meisten total bekannten Text genommen. Wenn du ihn das erste Mal hörst, ist das super gut, weil dann ist der Text noch mehr für dich vielleicht. Ein Text, der uns sehr vertraut ist. Und genau das ist das Problem, dass uns viele Texte so vertraut sind und das so an uns vorbeirauscht. Und wir denken, kennen wir ja alles. Ich möchte trotzdem diesen oder gerade deshalb diesen Text nehmen und ich möchte euch ein paar Aspekte aufzeigen, die ihr vielleicht so noch nie gehört habt, aus diesem Text vom verlorenen Sohn. Wer eine Bibel dabei hat oder vielleicht wird das projiziert, weiß ich nicht. Lukas 15, ab Vers 11 möchte ich euch zunächst lesen und dann schauen wir diesen Text an. Dann machen wir uns mal auf den Weg mit diesem Kerl, mit diesem, darf ich schon jetzt mal sagen, Mistkerl. Und er, Jesus, sprach, nein, ich muss eigentlich weiter vorne anfangen. Ich muss weiter vorne anfangen. Denn in diesem Text, in diesem Gleichnis gibt es eine Anleitung, wie du es schaffen kannst, dass im Himmel getanzt wird. Dass im Himmel Freude ausbricht, wie ihr euch das nicht vorstellen könnt. Dass die Engel in die Hände klatschen. Man denkt ja oft, wenn ich so euren Lobpreis höre und so, dann bricht im Himmel so richtig Freude aus. Die werden auch so müde grinsen. Nein, nein, die werden sich echt freuen. Aber ich gebe euch heute einen Text, da merkt ihr oder könnt ihr mitmachen, den Himmel zum Steppen zu bringen. Und deshalb muss ich den Vers 10 lesen. So sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Das ist ein völlig ungewöhnlicher Weg, um den Himmel zum Steppen zu bringen. Nicht indem wir tolle Dinge tun, nicht indem wir klasse Lieder trällern, nicht indem wir besonders religiös und fromm reinschauen, sondern indem wir Buße tun. Was ist das? Und genau davon handelt dieser Text. Jetzt kommt's. Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Bei den Zuhörern macht es gleich Klick. Das ist doch wahrscheinlich Gott. Und die Söhne, die Kinder, wir. Und der Jüngere von ihnen sprach zu seinem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er das Erbteil durch mit Prassen. Wir werden gleich noch angucken, was das ist. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Deshalb Mistkerl. Jetzt ist er im Mist angekommen. Und er begehrte seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die Säue aßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn bin. Und der Vater lässt ihn gar nicht ausreden. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's, lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist gefunden worden. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Das klingt so normal. Naja, der wollte halt ein Häuschen bauen und braucht jetzt ein bisschen Startkapital. Oder der wollte sich halt ein bisschen jetzt Urlaub machen irgendwo im schönen Land und braucht ein bisschen Startkapital von seinem Vater. Aber, liebe Freunde, da steckt viel mehr dahinter, was der macht. Der kommt zu seinem Vater und sagt, Vater, ich möchte eigentlich, dass du tot bist. Ich kann's kaum erwarten, dass ich dich von der Backe hab. Eigentlich hast du nur noch einen Zweck, mich mit Kohle auszurüsten. Es ist ein unglaublicher Vorgang, der hier geschieht. Jawohl, ich möchte, dass du mir etwas gibst, aber ich möchte nicht, dass du noch etwas zu sagen hast. Ich möchte nicht, dass du in meinem Leben mitmischst. Ich möchte nicht in deiner Nähe bleiben. Ich habe euch schon angedeutet, dieser Vater, das brauchen wir nicht sagen, das ist Gott. Und der Sohn, bist das vielleicht du? Bin das ich? Ihr seid alle so geschniegellos und toll und ihr seid zum Gottesdienst gekommen. Ich weiß nicht warum, viele von euch werden wahrscheinlich fromme Leute sein. Du kannst äußerlich, kannst du ganz fromm aussehen, äußerlich ganz aufgeräumt aussehen. Und innerlich hast du Gott satt und innerlich hast du dich von Gott getrennt. Und ich möchte mal heute die ansprechen, die sich von Gott entfernt haben. Warum auch immer. Kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Die vielleicht so latent auf dem Absprung sind und sagen, ich habe das ganze fromme Zeug irgendwo satt. Ich möchte doch endlich leben. Wisst ihr, dieser Vater, der lebte da aus so einem wahrscheinlich Bauernhof, der hatte ja immerhin so einen Kalb da und lebte da so schön in einem abgesteckten Bezirk. Das ist doch alles viel zu eng bei diesem Vater. Das ist doch alles viel zu eng bei diesem Gott. Ich habe das Ganze satt. Ich will endlich leben. Und vielleicht ist ja meine Frömmigkeit so ein Startkapital. Vielleicht kann ja Gott mir so ein bisschen was Gutes tun, damit ich dann so reinhüpfen kann ins echte Leben. Gib mir das, was mir zusteht. Eigentlich ist das, was der Sohn macht, ein Gebet. Ja, er bittet ja den Vater und wenn der Vater Gott ist, dann ist das ein Gebet, was der sagt. Gib mir, was mir zusteht. Ich werde ja immer wieder herausgefordert, auch über mein Gebetsleben nachzudenken. Wie betest du eigentlich? Kommst du zu Gott und sagst, Gott, gib mir, was mir zusteht. Herzlich willkommen beim verlorenen Sohn. Ja? Also, wie beten wir überhaupt? Jetzt, der andere Sohn, das sind ja zwei Söhne. Ja? Der andere Sohn, das ist ein ganz gefährlicher Typ. Der Erste, der sagt wenigstens noch, was er denkt und was er möchte und wie er zu seinem Vater steht. Ich stelle mir das immer so vor, der andere Sohn, der steht nur daneben, dreht das Däumchen und denkt, lassen wir mal den jungen Burschen da machen. Und ich sahne dann ab. Denn der fragt, der jüngere Sohn kriegt ein Drittel. Der ältere Sohn zwei Drittel. Aber der sagt nichts, lassen wir mal machen, ja. Aber der ist genauso hinterhältig. Er widerspricht nicht, er redet nicht mit seinem Bruder, gar nichts. Weißt du, vielleicht bist du so ein stilles Wasser, das eben nicht tief gründet, sondern so in abwartender Haltung, so unmutig. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Boah, ich staune drüber. Also immer unter der Voraussetzung, das ist wirklich Gott und Jesus sagt das ganz klar, dann gibt Gott sogar das, was dieser Sohn fordert. Der gibt ihm das. Aber liebe Freunde, das, was ihm Gott gibt, wird ihm nicht zum Segen, sondern zum Fluch. Müssen wir auch mal drüber nachdenken, gell? Gibt Gott mir eventuell auch manchmal etwas, lässt Gott manchmal in meinem Leben auch etwas zu, was mir auf den ersten Blick gut scheint. Es ist aber gar nicht gut für mich. Es fordert uns heraus, unser Gebetsleben mal zu überdenken. Das eigentlich Richtige wäre ja gewesen, dass dieser Sohn kommt und sagt, Vater, lass uns mal drüber reden. Was denkst du, ist das Beste für mich? Und der Vater gesagt, ja, können wir mal drüber nachdenken. Ich lade dich mal ein, wir sitzen zusammen und dann überlegen wir, wie viel Finanzen brauchst du und was kann ich dir Gutes tun. Das ist schön, dass du nach meinem Willen fragst, dass du erst mich fragst, was ich will, als dein Vater. Wie betest du eigentlich? Gib mir, was mir zusteht. Oder fragst du Gott, was willst du eigentlich für mein Leben? Was willst du, was gut für mich ist? Manche, die mich kennen, die wissen, dass ich ein bisschen steil manchmal formuliere, aber ist mir gerade egal. Ja. Überleg gut, was du betest. Es könnte nicht gut für dich sein. Überleg gut, was du betest. Es könnte nicht gut für dich sein. Frag zuerst nach dem Willen Gottes. Schlag die Bibel auf. Du wirst nirgends, nirgends deutlicher entdecken, was der Wille Gottes ist, als in seinem Wort. Und selbst wenn Gott jeden Abend die Bettdecke über deinen Body zieht und dir einen Gute-Nacht-Kuss gibt, ist er dir nicht näher als in seinem Wort. Das ist Gott. Jetzt gucken wir mal, wir müssen ein bisschen vorwärts kommen, weil ich muss heute Abend um 6 nochmal predigen. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Der hält es nicht aus bei seinem Vater. Wisst ihr, der hat sich für einen Weg entschieden, seine eigene Wirklichkeit sich zu schaffen. Und das stört dieser Vater. Der muss weg vom Vater. Liebe Freunde, wenn wir uns entscheiden, unser Leben selber in die Hand zu nehmen, das geschieht auch bei Christen. Wenn du entschieden hast, dein Leben selber in die Hand zu nehmen, dann hältst du es über kurz oder lang bei Gott nicht aus. Ich erinnere mich dann, als ich in Tübingen studiert habe, hat einer unserer Professoren, das war damals einer der größten Dogmatiker der Welt, Eberhard Jüngel, der hat uns mal als Studenten gefragt, wir waren ca. 500 im Hörsaal, da haben noch richtig viele Theologie studiert. Da hat er uns gefragt, sag mir mal ein anderes Wort, ein modernes Wort für Sünde. Oh, wir haben gegrübelt, ja, junge Kerls und Mädchen und überlegt. Und dann hängt sich der Jüngel, der hängt sich so über das Pult und sagt, ich sage euch, was ein modernes Wort für Sünde ist. Selbstverwirklichung. Der Saal hat gekocht. Wir haben uns entrüstet. Im Laufe der Jahre habe ich darüber nachgedacht. Der hatte recht. Wenn du dir selbst deine eigene Wirklichkeit schaffst, dann kannst du Gott nicht gebrauchen. Dann muss der draußen vorbleiben. Und wisst ihr, Gott ist kein Gott, der sich aufdrängt, der da mit Gewalt kommt. Sondern Gott sagt, wenn du meinst, dann mach halt. Wenn du meinst, dann mach halt. Und am Anfang sieht das Leben toll aus. Im Anfang, als er nun all das Seine verbraucht hatte, der verbraucht so richtig, der lebt aus den Vollen. Ja, der kniet sich so richtig rein ins Leben. Jetzt macht das Leben Sinn. Jetzt ist life is life. Ja, also mit Prassen steht an einer Stelle, dass er es mit, und er zog in ein fernes Land und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Ha, wer hat in den letzten 5 Wochen das Wort Prassen von euch verwendet? Ah, so seid ihr drauf. Also ich sage euch, was das ist, denn der ältere Sohn, als dann der Jüngere wieder zurückkehrt, der hat seinem Vater erklärt, was das Prassen war. Er hat nämlich gesagt, der hat das Geld mit Prostituierten durchgebracht. Könnt ihr nachlesen, lässt ein bisschen weiter in diesem Text. Also der ging richtig in die Vollen, wo wir wahrscheinlich sagen würden, das gute Geld, das ihm sein Vater gegeben hat, darf ich es anders sagen, die guten Gaben, die sein Vater ihm gegeben hat, hat er mit Prostituierten durchgebracht. Hat er vergeudet. Hat er verschleudert. Du kannst die Gaben Gottes, die du bekommen hast, verschleudern. Ist dir das bewusst? Das kannst du machen. Du kannst das, was Gott in dich hineingesteckt hat, das, was Gott in dich investiert hat, das kannst du gebrauchen, um dich selbst zu verwirklichen. Und dann verschleuderst du die guten Gaben Gottes. Und darf ich sagen, wir sind unter uns. Und dann sitzt dieser Sohn richtig in der Scheiße. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land. Der war in einem Land, in dem nicht sein Vater regiert hat. Und über kurz oder lang musste in diesem Land Not aufkommen, Hungersnot. Ich war schon in einigen Ländern dieser Welt, ich war schon in einigen der ärmsten Länder dieser Welt, Nicaragua, Tschad und so weiter. Und die ärmsten Leute, da gab es Hungersnöte in diesen Ländern, die haben nichts zu beißen. Aber ich habe nach der Rückkehr aus diesen Ländern in Deutschland eine größere Hungersnot empfunden. Steht ihr? Eine Hungersnot nach dem wahren Brot des Lebens, nach Jesus Christus. Eine Hungersnot nach Leben, das nicht nach 85, oder wie alt werden jetzt? Ich habe jetzt vor kurzem eine Enkelin bekommen, die wird, glaube ich, hat gute Chancen, 100 zu werden. Also werde ich vermutlich nicht mehr erleben, wobei, wer weiß. Aber was sind 100 Jahre? Ich bin Historiker. 100 Jahre, das ist ein Klacks. Du hast schon einen Großteil deines Lebens hinter dir. Ich möchte dich nicht frustrieren. Ich habe ein bisschen mehr hinter dir. Du auch, Roland, aber so ist halt das Leben realistisch. Ja, also das rauscht ja vorüber. Und die Menschen haben Sehnsucht danach, aus diesem Leben was zu machen, und sie merken, es läuft ihnen davon, und der Hunger nach Leben, liebe Freunde, der wird immer ärger, immer intensiver, je älter du wirst. Und die Leute haben Mangel gelitten. Und da war einer, der hatte wenigstens noch Säue. Also das ist ja im jüdischen Kontext ist das Allerletzte. Ja. Das ist so, wie wenn ihr jetzt nicht im bequemen Kinosessel hocken würdet, sondern wenn ihr so bei, wer holt mich hier raus, wie heißt das? In Maden, halt in einem Madenbecken euch, ich gucke das Ding gar nicht an. Aber versteht ihr, also stell dir das Ekligste vor, was es für dich im Leben gibt, und das ist für die Juden damals die Schweine. Und dieser Typ hatte Schweine, und unser Freund, der verlorene Sohn, der kam auf die Idee und sagt, Mensch, also wenn gar nichts mehr hilft, dann gehe ich halt vor die Säue. Und er fragt ihn, du, kann ich bei dir wenigstens die Säue hüten? Jetzt muss man sich vorstellen, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einem Saustall wart oder in einem Schweinepferch. Das möchte ich jetzt doch mal auch wissen. Wer war von euch schon mal so richtig im Saustall? Ich. Oh, ich glaube, ich bin. Ich hätte gedacht, das sind 5 Leute in der Stadt oder so. Das sind ja, die meisten von euch kommen ja direkt aus dem Saustall, das ist unglaublich. Erstaunlich. Ja, also jetzt kam er in dieses Dreckloch. Wisst ihr, da kannst du dich keine 5 Minuten aufhalten, ohne dass du diesen Mist nicht an dir kleben hast. Im Saustall mit weißem Hemd, das hat keinen Wert. Das bleibt keine 5 Stunden weiß. Das klebt alles an dir. Das stinkt erbärmlich. Und da ist er angekommen. Wer versucht, sein Leben zu verwirklichen, selbst zu verwirklichen, wer versucht, sein Leben selber in die Hand zu nehmen, wer vom Vater davongelaufen ist, der ekelt sich irgendwann vor sich selbst. Oder darf ich es anders sagen? Wenn der Jüngel recht hat, dieser Theologieprofessor aus Tübingen, und Selbstverwirklichung ist ein anderes Wort für Sünde, dann kannst du eine Zeit lang dich selbst verwirklichen, aber irgendwann ekelst du dich vor dir selber. Vielleicht hat es Leute unter euch, die sagen, glaube ich nicht, stimmt nicht, habe ich anders erfahren. Dann lehn dich zurück. Du hast leider kein Cola, aber dann trink einen nicht vorhandenen Cola. Aber ich möchte die Leute, die jetzt sagen, ja, das habe ich erlebt. Ja, das ist vielleicht momentan in meinem Leben so. Ich habe mich so weit von Gott entfernt. Ich bin so weit weg von meinem himmlischen Vater. Ich bin so in die Scheiße geraten. Entschuldigung, das ist ein bisschen ein unanständiger Text hier. Ich ekle mich vor mich selber und ich weiß nicht, wie mein Leben weitergehen soll. Dich möchte ich ansprechen. Der hat ja versucht sogar, wisst ihr, die Schweine hatten ja was zu essen. Den Schweinen hat man Johannisbrotbaum-Schoten vorgeworfen. Die Kerne da drin, die waren sehr nahrhaft, das waren so Ölkerne. Aber die Schoten, die waren nicht zu verwerten. Die Schweine haben die Kerne gefressen. Und das, was übrig blieb, das wollte dieser verlorene Sohn essen. Aber das geht rein wie raus. Der Körper kann aus den Johannisbrotbaumschoten, kann der Körper nichts rausnehmen. Kein Nährstoff drin. Es kann sein, dir werden Dinge vorgelegt, wo gesagt wird, ja, du hast Hunger, jetzt probier mal dieses oder jenes, probier mal ein bisschen Esoterik, probier mal ein bisschen Karriere, probier mal, ich weiß nicht was. Es werden uns die unterschiedlichsten Dinge vorgelegt, aber sie machen nicht satt. Der Kerl ist nicht satt geworden. Er hat abgesehen davon auch gar nichts davon essen dürfen. Das gehörte ja diesem Schweinebauern. Und jetzt, es macht ja das einzig Richtige. Da ging er in sich. Man könnte das auch anders übersetzen. Er war ehrlich zu sich selbst. Wann warst du das letzte Mal ehrlich zu dir selbst? Wahrscheinlich heute Morgen im Spiegel. Da bin ich aufgestanden und wusste, wenn ich jetzt in die City Chapel gehe, zum Gottesdienst, und ich gucke nicht in den Spiegel, kann mir was Übles passieren. Ich denke an diesem Moment immer, hoffentlich habe ich es richtig gemacht. Und ihr seid nicht die Zahnpasta noch in meinem Gesicht. Aber wahrscheinlich hättet ihr mich darauf hingewiesen. Aber du gehst vor den Spiegel und da siehst du ein zerknitterter Typ mit abstehenden Haaren. Manche haben auch abstehende Ohren und Zahnpasta im Gesicht. Und jetzt machst du das einzig Richtige. Du sagst nicht, der Spiegel lügt. Oder du erklärst nicht jetzt dein Aussehen für den neuesten Schrei. Sondern du bringst dich in Ordnung. Du glaubst der ehrlichen Aussage des Spiegels, bei dir ist was nicht in Ordnung, bei dir stimmt was nicht. Von der Zahnpasta bis zu den abstehenden Haaren. Und du bringst dich in Ordnung. Du glaubst der Ehrlichkeit des Spiegels. Die Bibel ist ein Spiegel, die dir zeigt, wie es in dir drin aussieht. Jetzt kannst du sagen, Bibel interessiert mich nicht. Es könnte ja sein, ich entdecke was bei mir. Was ich verändern muss, wo mein Leben anders werden muss. Und das will ich nicht. Ich bleibe so, wie ich bin. Das macht unser Freund nicht. Der ist ehrlich zu sich selbst. Der denkt darüber nach, wie ist es denn bei diesem Vater? Oder anders gesagt, wie ist es denn bei Gott? Wie wäre das, wenn ich in Gottes Nähe leben würde? Und das erfährst du heute aus der Bibel. Und er denkt darüber nach. Er hat noch eine Erinnerung an seinen Vater. Und er denkt, okay, ein Recht, wie der Sohn zu sein, habe ich nicht. Juristisch ausgeschlossen zur damaligen Zeit. Er konnte nicht mehr zurück. Aber ich will wenigstens Arbeiter bei meinem Vater sein. Vielleicht warst du mal ganz nah dabei. Hattest eine Beziehung zu Jesus, eine Beziehung zum lebendigen Gott. Und jetzt bist du weit weg und irgendeiner hat dir gesagt, du kannst nie mehr umkehren. Vielleicht sagst du dir selber, so ein Mensch wie ich, der kann doch niemals mehr zu Gott kommen. Vergiss es. Von dir aus stimmt das. Er sagt, ich bin nicht wert. Dieses ganze Geschwätz vom du bist wertvoll. Es ist alles Kokolores. Das stimmt schon, ich weiß, wir sind von Gott geschaffen. Aber dass wir so wertvoll sind, dass Gott so ein Rieseninteresse hätte, dass wir wieder zu ihm gehören, das stimmt nicht. Ich bin nicht wert. Das ist unsere Perspektive. Was Gott dann macht, werden wir gleich hören. Ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor meinem Vater. Ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Eine ganz ehrliche Aussage. Wann hast du das letzte Mal ehrlich, ohne dass du irgendeine fromme Maske aufgesetzt hast, so eine Selbstrechtfertigungsmaske, wann hast du das letzte Mal ehrlich geredet zu Gott, Buße getan, deine Sünde ans Licht gezerrt, mit jemand darüber geredet, der dich hält und der dir hilft, ein stammelndes Gebet zu finden. Ich habe gesündigt. Und dann beschließt er, ich renne zu meinem Vater, auch wenn der wahrscheinlich sagt, was willst denn du, Lumpenhund, hier? Auch wenn der mich gleich wieder rauswirft, auch wenn der mir den allerletzten Job an die Backe hängt. Ich gehe zu meinem Vater. Und so bricht er auf. Geht zu seinem Vater. Ich stelle mir das immer so vor, der hat sein Verslein vor sich hingesehen. Ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor den Menschen und bin im Wert und will Tagelöhner. Und das hat er 100 Mal, hat er das auf dem Rückweg gesagt. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wie der da läuft. Der hat nicht nur einen Tag im Saustall verbracht. Dem sah man an, was das für ein Schweinekerl war. Für ein Mistkerl. Alles voll mit Scheiße. Barfuß. Sogar ein Gesicht klebte der Schweinemist. So kam der. Ich möchte mal fragen, wenn die Sünde, die du in deinem Leben hast, auf einmal als Pickel in deinem Gesicht erscheinen würde, würdest du hier sitzen? Also stell dir mal vor, jede Sünde, alles Pickel. Ja? Duck, 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 duck. Ja? Würdest du hier sitzen? Wenn man es dir ansehen würde. Ach, Gott sei Dank, gell? Gott sei Dank. Aber so muss man das sich vorstellen. Dem sah jeder an, was er Schuld in seinem Leben hatte. Und dann kommt er zu seinem Vater und dann sieht er, dieser Vater wartet auf ihn. Dieser Vater hat Sehnsucht nach seinem Sohn, der ihn für tot erklärt hat, der ihm so viel Schlimmes getan hat, der sein sauer verdientes Geld, der seine Gaben verprasst hat. Dieser Vater steht da und wartet auf ihn. Wenn du es nicht mehr glauben kannst, dass Gott mit dir was zu tun haben möchte, dann sage ich dir heute, er wartet genau auf dich. Vielleicht haben wir diesen Gottesdienst heute Morgen nur gemacht für dich, damit du entdeckst, dass dein Vater auf dich wartet. Vielleicht hast du gar nicht erkannt, dass Gott dein Vater sein will. Dann möchte ich dir heute Morgen sagen, genau für dich wartet er. Und jetzt geschieht etwas Unglaubliches. Jetzt kommt dieser Vater, jetzt rennt dieser Vater. Da outet der Vater sich. Gibt es irgendjemand mit orientalischem Hintergrund bei uns? Also wenn ihr aus dem orientalischen Hintergrund kommen würdet und ihr würdet hier lesen, dass der Vater rennt, würdet ihr sagen, der spinnt. Wirklich ein stattlicher, reicher Mann, der rennt niemals, niemals im arabischen Kontext. Nicht in Afrika, in den meisten Gegenden der Welt darf so ein Mann nicht rennen, weil er sonst das Gesicht verliert. Ein Gott, der rennt, ist nicht populär. Ein Gott, den es zu den Menschen zieht, ist nicht populär, aber für dich notwendig. Wenn du sagst, mit diesem Gott der Bibel ist doch kein Staat zu machen, du, dann stimmt das, aber genau deshalb brauchst du ihn. Weil er nicht auf sein Image achtet, sondern auf dich. Weil er nicht darauf achtet, als Gott religiös im Götterhimmel gut wegzukommen, sondern weil er nur ein Ziel hat, dich zu retten. Das ist unser Gott. Und dann nimmt er diesen Kerl in die Arme. Wisst ihr, was da passiert? Da passiert was Unglaubliches. Der ist ja voll von Mist. Der ganze Mist des Sohnes klebt am Vater. Du, das ist am Kreuz auf Golgatha passiert. Da ist der Mist, den du in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, vielleicht Jahren gemacht hast, der Mist klebt an Jesus. Der Vater, würdest du so einen küssen? Einem, der den Schweinemist, der Mist im Gesicht klebt, würdest du dem einen Kuss geben? Lecker. Obwohl du keinen Grund hast, dass Gott dich lieben sollte, liebt Gott dich so, dass er dich sogar mit deinem Mist, mit deiner Sünde, mit deiner Schuld umarmt und das Höchste, die höchste Art, dir die Liebe zu zeigen, dir geben will heute Morgen. Aber du musst kommen. Kommen zum Vater. Und dann wird er sein Sprüchlein sagen, da. Und er darf gar nicht zu Ende reden. Aber es ist wichtig, dass er sagt, ich habe gesündigt. Aber Tagelehner, das heißt so religiöser Mitschwimmer, religiöser Mitarbeiter, das ist für den Vater keine Option. Für den Vater gibt es nur eine Option, mein geliebtes Kind. Egal wie weit du von Gott weggerannt bist, egal wie viel Mist du gebaut hast in deinem Leben, in der letzten Zeit oder überhaupt, egal wie das aussieht, es ist für Gott keine Option, dass du so ein Mitläufer bist. Das, was Gott will, ist, dass du sein Kind bist, dass du sein Kind wieder wirst oder das erste Mal. Und da kommt was Eigenartiges zu uns, bringt schnell das beste Gewand her, zieht es ihm an und gibt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Er muss das Alte ausziehen. Er kann ja nicht mit diesem Schweinegewand herumlaufen. Das ist ja also erstens mal eine Mode und zweitens ist das auch relativ unangenehm. Ja, kannst ja nirgends hingehen mit dem Zeug da. Aber wisst ihr, wir machen manchmal den Fehler. Wir sagen, ja, ich bin jetzt Christ und sonntags feiere ich tolle Gottesdienste im Kino, aber unter der Woche habe ich mein altes Schweinegewand noch an. Da führe ich mich auf wie einer, der nie Christ geworden ist. Ja? Du musst es ablegen. Brich mit deinem alten Leben. Leg doch das ab, was noch stinkt. Stinkt von deiner Selbstverwirklichung. Hast du noch das alte Gewand an, deines alten Lebens? Oder hast du es abgelegt? Dann musst du kapitulieren. Dann musst du sagen, das, was ich bisher gemacht habe, war Mist. Jetzt ziehe ich ein neues Gewand an. Jetzt lebe ich mit dem Vater. Jetzt ziehe ich das Gewand des Vaters an. Und dann sieht man das übrigens. Ein Christ kann doch gar nicht verborgen bleiben im Alltag. Wie soll denn das geschehen? Der hat ja völlig andere Lebenshaltung. Wenn du dein altes Mistgewand anlässt, dann kannst du mitschwimmen, fällt keinem auf. Hast du schon das Gewand gewechselt? Und er gibt ihm einen Ring, einen Siegelring. Das bedeutet, er bekommt die gleiche Vollmacht wie der Vater. Er kann für den Vater unterschreiben. Er kann sagen, der Vater gibt dir das und dann kriegt er das dagegenüber. Du hast alles, was der himmlische Vater auch hat. Nimm alles, was Gott hat. Es gehört dir alles. Aber du musst in seiner Nähe sein. Jetzt sage ich ein bisschen provokant. Manche Leute, die legen sehr viel Wert auf Segnen. Ich bin auch immer ein bisschen böse und sage, mich brauchst du nicht mehr zu segnen. Steht in der Bibel nur, segne, die euch fluchen. Es ist auch logisch. Warum? In Epheser 1 lesen wir haben allen himmlischen Segen. Das heißt, alles, was Gott an Segen hat, hast du, wenn du sein Kind geworden bist. Ist ja logisch, wenn der Geist Gottes in uns wohnt, dann haben wir ja alles. Was brauche ich dann? Habe ich alles. Ich muss es nur noch einsetzen. Ja? Was für was Großartiges. Du hast alles, was Gott hat. Jetzt gebrauchst du. Nicht für dich, für den anderen, für Christus. Und die Schuhe, er zieht ihm Schuhe an. Das Beinkleid des Sklaven, des Unfreien, war barfuß. Der Freie hatte Schuhe an, damit er vorwärts gehen kann. Ja. Bist du frei? Wenn du in der Nähe des Vaters bist, dann bist du echt frei. Wer Jesus Christus im Leben hat, der ist echt frei. Und da kannst du checken. Ja, habe ich Jesus im Leben, bin ich frei. Habe ich Jesus nicht im Leben, bin ich unfrei. Auch wenn es nach Freiheit riecht. Aber, naja, ihr wisst schon. Denn dieser, und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's, lasst uns essen und fröhlich sein. Jetzt merkt ihr, dann bricht Freude durch. Aber wisst ihr, wenn Menschen umkehren, wenn Menschen den Mist ihres Lebens abladen, wenn Menschen Buße tun, dann ist das Grund zur Freude. Ich leide ja wie ein Schwein im Gottesdienst. Zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht. Aber ich denke immer, jetzt habe ich die Predigt gehört, jetzt habe ich Buße getan, habe ich abgeladen. Und dann gehen wir nach Hause. Und ich denke, jetzt wäre Lobpreis dran. Jetzt habe ich Grund zur Freude, jetzt habe ich Grund zum Loben und jetzt können wir nach Hause. Da kommen nur die Abkündigungen. Ja? Und ich bin gerade im Freudentaumel, ja? weil Gott meine Schuld vergeben hat. Lasst uns fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Heute habt ihr eine einzigartige Chance. Eine einzigartige Chance. Du kannst dir überlegen, kehre ich heute Morgen um zu meinem Vater? Mache ich heute Morgen das erste Mal feste Sache mit Gott? Ich komme zu ihm in tiefer Ehrlichkeit, lege ihm den Mist meines Lebens hin und bin hundertprozentig sicher, dieses Gebet hat übrigens Erhörungsgarantie, dass er meine Schuld vergibt und mich zu seinem Kind macht. Du hast heute die Chance, Buße zu tun und du hast heute die Chance, nach der Buße ein außergewöhnliches Fest hier zu feiern. Da lädt ich nämlich Jesus ein an seinen Tisch und sagt, komm doch her, jetzt möchte ich mit dir feiern. Jetzt beginnt das Fest, deines Lebens, weil ein Sünder Buße getan hat und umgekehrt ist. Und jetzt sage ich dir noch ein Geheimnis. Beim Passamahl, da gibt es 4 Kelche. Ihr nehmt heute den 3. Kelch. Das ist der Abendmahlskelch bei diesem Passafest, das Jesus gefeiert hat. Und nach diesem 3. Kelch hat Jesus gesagt, von nun an werde ich nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks mit euch trinken, bis ich in meines Vaters Reich bin. Das heißt, der 4. Kelch, der steht noch aus. Den 4. Kelch, liebe Freunde, den werdet ihr von Jesus erhalten, wenn ihr in den Himmel gekommen seid, wenn das große Fest im Himmel beginnt. Es hat schon begonnen, damit, dass du Buße getan hast und dass Jesus dich an seinen Tisch einlädt, zum Abendmahl. Aber es geht weiter und das Fest wird sein Ende finden, seinen Höhepunkt erreichen, wenn Jesus in seinem Reich dir den Kelch in die Hand drückt und sagt, jetzt bist du daheim. Amen. Ich möchte noch beten. Und lieber Vater, du kennst uns. Du weißt, was in den letzten Tagen, Wochen in unserem Leben war. Du weißt, was überhaupt in unserem Leben auch an Mist gebaut wurde. Was wir an Mist gebaut haben, was wir an Sünde auf uns gezogen haben. Und du weißt, wer jetzt bereit ist, diesen Mist bei dir abzuladen, neues Leben anzufangen, mit dir zu leben, heimzukommen zu dir als Vater und teilzuhaben an der Freude, die im Himmel ausbricht, wenn wir Buße tun. Lieber Herr, ich danke dir sehr herzlich dafür, dass du das nicht so billig verscharbelt hast, sondern dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist. Jesus Christus, du bist unser Leben. Bei dir sind wir zu Hause. Amen.